von Vers 22. Und die Volksmenge erhob sich zugleich gegen Paulus und Silas, und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie mit Ruten zu schlagen. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innerste Gefängnis und befestigte ihre Füße in dem Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und Lob sangen Gott, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und alsbald öffneten sich alle Türen und alle Bande wurden gelöst. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, indem er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach: Tu dir nichts Übles oder kein Leid an, denn wir sind alle hier. Er aber forderte Licht und sprang hinein, und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, auf dass ich errettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesum, und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab. Und er wurde getauft, er und alle die Seinigen, alsbald. Und er führte sie hinauf in sein Haus, setzte ihnen einen Tisch vor und frohlockte, an Gott glaubend, mit seinem ganzen Hause. Soweit diese Verse. Hast du dir diese Frage schon einmal vorgelegt? Vielleicht muss ich das anders formulieren. Was würdest du antworten, wenn man dir die Frage stellt, was ist der Sinn des Lebens? Wärest du eingestellt, eine Antwort zu geben? Könntest du eine befriedigende Antwort geben? Könnte deine Antwort ein persönliches Zeugnis sein? Natürlich muss ein Zeugnis immer glaubwürdig sein. Das heißt, dass man es dir abnimmt, der oder die. Ja, da habe ich doch den Eindruck, dass er den Sinn des Lebens gefunden hat. Ich denke, das zweitgesungene Lied des Chores hat eine sehr enge Verbindung zu diesem Gedanken. Es muss etwas sein, meine lieben Freunde, was nicht vergeht. Es muss etwas sein, für das wir leben, für wen wir leben. Das ist eine entscheidende Frage. Für wen lebe ich? Nicht nur für was? Wenn ich für vergängliche Dinge lebe, werde ich bald enttäuscht sein, weil die Dinge vergehen. Deshalb muss es etwas sein, was über den Tod hinausgeht, was unser Leben befriedigt, eine Hoffnung, eine Gewissheit, eine Geborgenheit. Und die finden wir nun in dieser Welt nicht, wo alles unsicher, wo alles friedelos ist. Und die Frage nach dem Lebenssinn stellen nicht nur Erwachsene oder Jugendliche, stellen Kinder schon. Wir haben solche schon oft in unseren Kinderstunden erlebt, dass sie einfach sagten: Ich weiß nicht, wofür ich lebe. Es hat niemand Zeit für mich. Es liebt mich niemand. Es ist niemand da, wenn ich nach Hause komme aus der Schule. Und so weiter. Wir wollen einmal anhand dieses verlesenen Abschnittes herausfinden, ob wir das auf einen kurzen Nenner bringen könnten. Einen Nenner, den du für dich persönlich in Anspruch nimmst, und ich möchte im Einzelnen über drei Begriffe sprechen heute Abend, die jeweils mit D beginnen. Und zwar möchte ich die drei Buchstaben einmal hier hinkleben, Einige können sich jetzt schon Gedanken machen, was das wohl für Begriffe sind. Ich habe bewusst einmal diese 3D genommen, weil wir ja, wenn wir mit dem Auto fahren, eine gute Gedächtnisstütze haben. Du siehst ein Auto mit einem D-Schild und dann sagst, was hat er gesagt über den Sinn des Lebens? Und dann wirst du bald und sicherlich auch inhaltsvoll antworten können. Aber es wäre gut, wenn du dich mit dieser Antwort auch identifizieren könntest. Wir haben es hier zunächst mit einem Mann zu tun, den würden wir heute wahrscheinlich Gefängnisdirektor nennen. Nach allem, was wir von ihm wissen, hatte er einen krisensicheren Job. Banditen gibt's ja immer. Und das sehen wir ja so jeden Tag in den Zeitungen. Der Job war absolut krisensicher, tatsächlich. Dann hatte er ein Haus, er hatte eine Familie, er hatte wohl auch Bedienstete in seinem Haus. Was wollen wir eigentlich mehr? Ein gesichertes Einkommen, natürlich verbunden mit dem nötigen Urlaub und dem nötigen Kleingeld, das ist klar. Eine Familie, am besten natürlich ohne Krach und ohne Auseinandersetzung, wo alles wirklich gut läuft. Viele antworten so. Ich könnte mir vorstellen, dass das der Sinn wäre. Eine gute Arbeitsstelle, genügend Urlaub, genügend Geld, ein Haus, eine Familie, artige Kinder, denen man keinen Nachhilfeunterricht geben muss und so weiter. Und was ist, wenn da jemand stirbt? Was ist, wenn das Haus zusammenstürzt? Was ist, wenn die Firma, und sei sie noch so krisensicher, pleite macht? Was ist, wenn ein Regierungsumsturz kommt? Gar nicht auszudenken. Wie dachte dieser Mann? Er hat seine Energien, er hat sein Können eingesetzt, ganz genau, wie wir es am gestrigen Abend von dem sogenannten verlorenen Sohn lasen und hörten. Seine Energien und dieses von Gott geschenkte Vermögen eingesetzt? Ja, wir würden doch sagen, war das denn nicht sinnvoll? Der hat's doch nicht verprasst, der hier? Nein, das hat er nicht. Das lesen wir jedenfalls nicht. Doch nach dem Erdbeben, was war ihm da übrig geblieben? Er sieht alles dahin. Und in dieser Situation. Und wie oft bist du womöglich schon an diesem Punkt gewesen und musstest dir sagen, es ist alles wertlos. Ich weiß nicht, wofür ich da bin, wem ich lebe. Was dann? Von da kann ich gut verstehen, wie es Statistiken aussagen, dass jeder dritte Deutsche bereits süchtig ist. Der eine Alkohol, der andere tablettensüchtig, andere wieder an Heroin oder sonstige Dinge gebunden. Süchtig sein. Warum? Das Leben hat keinen Sinn. Suchst du da den Sinn? Suchst du da Halt? Alles vergessen? Andere sagen, ich feiere die Feste, wie sie fallen. Das muss doch sinnvoll sein. Suchst du da den Sinn des Lebens? Ach, wir sehen das alle miteinander ein, dass das alles keinen Sinn hat. Wir müssen uns einmal die Frage stellen, worauf richtet sich dein Sinn, deine Gesinnung? Sonst kommen wir dieser Antwort nicht auf die Spur. Wenn meine und deine Gesinnung auf irdisch und vergängliche Dinge, und wenn sie noch so schön und noch so in reicher Zahl vorhanden sind, gerichtet sind, dann ist das sinnlos. Und wenn du dich in den Vergnügungen dieser Welt und in den Bindungen dieser Welt verlierst, dann ist das sinnlos. Worauf ist dein Sinn gerichtet? Deine Gesinnung. Am ersten Abend sprach ich schon einmal etwas über die Gesinnung des Herzens. Das, was in unserer Gesinnung, was in unserem Herzen gedacht wird, ausgeführt wird, die Gedanken, worauf sind deine Gedanken gerichtet? Auf vergängliche Dinge? Paulus hat in diesem eingangs verlesenen Abschnitt aus Epheser Kapitel 4 von der Eitelkeit des Sinnes gesprochen. Eitelkeit ist so viel wie Selbstgefälligkeit. Und da könnte man schon einiges auf einen Nenner bringen. Selbstgefällig heißt doch, ich lebe, wie es mir gefällt. Ich kleide mich, wie es mir gefällt. Ich mache meine Frisur, wie es mir gefällt. Ich frage nicht, ja, wer gibt eigentlich den Maßstab an? Ich frage nicht nach dem göttlichen Maßstab. Das ist Eitelkeit des Sinnes. Von daher erklärt es sich, dass heute viele Schmuckbehangene da sind, dass heute Angemalte da sind, das Eitelkeit des Sinnes. Ist das der Sinn des Lebens? Nein. Im Römerbrief, im 8. Kapitel, lesen wir eine sehr interessante Formulierung. Da sagt Paulus, die Gesinnung des Fleisches, das will sagen, der natürliche Mensch sinnt oder denkt nach, und da antwortet er und sagt, ist der Tod. Die Gesinnung des Fleisches ist der Tod. Das steht am Ende. Das steht hinten dran. Aber er sagt noch etwas. Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Und das werden wir alle gut verstehen. Wenn ich gegen Gott lebe, in Feindschaft gegen ihn bin, dass das sinnlos ist. Das ist nämlich ganz genauso, als wenn man in die Luft schlägt. Es ist ganz einfach ohne Inhalt. Man kämpft und trifft nicht, weil es Luft ist. An mehreren Stellen spricht Gottes Wort von einem verderbten und befleckten Sinn und redet davon, Menschen, die die Feinde des Kreuzes Christi sind, sie sinnen auf das Irdische, Philipper 3, Vers 19. Und noch eine Aussage, die wir in Kolosser 1, 21 finden. In der Gesinnung Feinde in böse Werke verstrickt. Wo sehen wir böse Werke bei diesem Mann hier? Sie sind nicht erkennbar. Aber sein Leben hatte in dem Augenblick, als das Erdbeben gekommen war, die Gefängnistüren geöffnet waren. In dem Augenblick hatte sein Leben keinen Sinn mehr, keinen Wert mehr. In dem Augenblick war er bereit, das Leben wegzuwerfen. Wie oft hast du über einen Selbstmord nachgedacht? Wie oft hast du gemeint, du könntest über dein Leben verfügen. Es ist noch nicht zur Ausführung gekommen. Aber du hast doch mit diesem Gedanken gespielt. Haben wir eigentlich das Recht, das Leben wegzuwerfen? Woher nehmen wir es, wenn wir es hätten? Niemand gibt uns das Recht, das von Gott gegebene Leben selbst zu beenden oder wegzuwerfen. Niemand. Aber wir spielen mit diesem Gedanken. Und ich denke, dahinter steht ganz einfach der Widersacher Gottes. Es ist der Gedanke, der aus dem Fleische kommt. Und das ist ganz genau das, ein böses Werk. Rein äußerlich war dieser Mann, von dem wir hier gelesen haben, dieser Gefängnisdirektor, doch eine intakte Persönlichkeit, so könnte man sagen. Aber jetzt war er stand er im Begriff, sich Leid anzutun, ein böses Werk zu tun. Die Gesinnung seines Fleisches. ein Feind des Kreuzes Christi. Meine lieben Freunde, ich muss das noch einmal erklären, was eigentlich unter dem Kreuz Christi zu verstehen ist. Dieses Kreuz tragen heißt so viel wie, und das weiß man, wenn einer das Kreuz trug in damaliger Zeit, für ihn war eines klar, das Leben ist gelaufen. Da gab es keine Gnade mehr. Sobald er das Kreuz trug, war keine Gnade mehr. Das war das Todesurteil. Feinde des Kreuzes Christi könnte man also so bezeichnen, die nicht bereit sind, das Todesurteil über sich zu sprechen, darum auch sich selbst darstellen, sich selbst verwirklichen, nach Selbstbestätigung bestrebt sind. Ist das deine Gesinnung? Und gab es noch zwei andere dort im Gefängnis? Die hatten den Sinn des Lebens gefunden. Ihre Situation war eine viel, viel, nach außen hin zumindest, viel schlimmere. Ihre Rücken waren zerschlagen. Ihre Füße waren in den Stock gespannt. Aussichtslos. Und doch erleben wir etwas von diesen beiden, was man ihnen eigentlich gar nicht zugetraut hätte in dieser Situation. Sie beten und sie stimmen einen Lobgesang an. Sie haben nicht leise gebetet und auch nicht leise gesungen. Die Gefangenen hörten ihnen zu. Gott hatte ihr Missionsfeld in das Gefängnis verlegt. So haben sie das angenommen. Und vor diesen Menschen, dort vor den Mitgefangenen in diesem Gefängnis, zeigen sie erstens an, wir sind von einem abhängig, nicht von unserer Kunst, nicht von unserem Denken, nicht von unserer Intelligenz sind wir abhängig, wir sind von dem lebendigen Gott abhängig. Wer betet, demonstriert das. Er demonstriert, ich bin abhängig. Er demonstriert, je nachdem, was er betet, sogar, ich bin nichts. Ich bin Staub. Nichts. Aber er demonstriert auch, ich habe eine Verbindung. Eine Verbindung zu dem lebendigen Gott. Und diese Verbindung zu dem lebendigen Gott möchte ich pflegen, unterhalten. Im Gebet. Dort die Sorgen abladen. Merkst du, was es bedeutet, eine Verbindung zu haben? Diesen lebendigen Gott zu lieben? In Apostelgeschichte 20, und damit wollen wir gleich dieses erste D zuhängen, da sagt Paulus einmal, wie er sein Leben sieht im 19. Vers. Er sagt, dem Herrn dienend. Er sagt sich, der Sinn des Lebens muss das sein, dem Herrn dienend. Dienst. Ich darf dich einmal fragen, ist dein Leben Gottesdienst? Wenn wir das so frei heraussagen, dann reden wir gehen zum Gottesdienst. Was stellen wir uns darunter vor? Da gehen wir dahin, um uns eine Predigt anzuhören. Ist das der ganze Gottesdienst, dein ganzer Gottesdienst? Dann muss ich und darf ich dir sagen, das kann der Sinn des Lebens nicht sein, wenn dein Leben nicht Dienst ist. Darum geht es. Dein Leben muss und darf Dienst sein und es darf es werden heute. Paulus und Silas drückten das aus im Gebet. Gebet ist Gott dienen. Aber ein anderes noch. Wer Gott dient, erhebt ihn. Macht seinen Namen groß. Macht seine Liebe groß. Sodass wir sagen müssen, mit dem 50. Psalm, dem 23. Vers,
Da sagt der Psalmschreiber, wer Lob oder Dank opfert, verherrlicht mich, den lebendigen Gott. Lob oder Dank ist in der Tat Opfer. Wer Lob oder Dank opfert, verherrlicht mich. Das ist Gottesdienst, Gott verherrlichen. Und zwar mit meinem ganzen Denken und Tun.
Ich begegnete einmal einigen jungen Sängern. Es waren nicht die, die hier hinter mir sitzen, die habe ich heute das erste Mal gesehen. Ich begegnete so einer Gruppe, die sangen. Es hat mich beeindruckt, das, was sie gesungen haben, nicht die Melodie und der Rhythmus, sondern der Inhalt. Und dann traf ich sie draußen nach der Stunde und da standen sie zusammen und brachten, ich weiß nicht, was es war, ein Rauch- oder ein Brandopfer. Ihr wisst, woran ich denke. Und dann habe ich sie gefragt, ist das euer Gottesdienst? Betretene Gesichter. Ganz betretene Gesichter. Ist das mein und dein Gottesdienst? Sieht er so aus? Vorher. Und das, was ich an Segen empfangen hatte, das war augenblicklich gelöscht. Die da von dem Herrn Jesus Christus sangen, die können auch das. Meine lieben Freunde, ich werbe hier, das muss ich grundsätzlich einmal sagen, nicht für eine neue Christenkultur. Davon haben wir schon viel zu viel. Diese neue Christenkultur. Menschen, das sind die ganz typischen Leute, die da sagen, Herr Jesus, dir will ich gehören, die diese eine Hand ausstrecken. Die aber geflissentlich die zweite Hand auf dem Rücken halten, die sich noch einen ganz gewissen Bereich ihres Denkens und Lebens, ihrer Gesinnung so offen halten, um tun und lassen zu können, was sie wollen. Christ sein und. Wir wollen nicht mehr nur Christ sein. Wir wollen nicht nur dem Herrn Jesus Christus dienen. Wir wollen auch unseren Lüsten dienen. Wir wollen auch unsere Freude haben. Kann man denn nicht? Und so heißt es, darf ich denn dann nicht mehr in die Disco gehen? Ist das Gottesdienst? Da fällt das Darf gleich weg. Wenn du dir diese Frage stellst, wirst du bald eine gute, göttliche Antwort haben. Dient es dem lebendigen Gott? Paulus und Silas hatten die Antwort. Sie waren nicht zu dieser Kategorie neue Christenkultur zu rechnen. Sie hatten ihr Leben mit allen Konsequenzen diesem Herrn geweiht. Sie hatten gewissermaßen ihre beiden Hände hingehalten. Hier sind wir, Herr. Bereitet uns den Weg, wir wollen ihn gehen. Und er führte sie ins Gefängnis. Deshalb konnten sie dort loben. Deshalb konnten sie danken. Aber dieser Vers im 50. Psalm, Vers 23, geht weiter. Er lautet, wer Lob oder Dank opfert, verherrlicht mich. Und ihn werde ich den Weg der Rettung sehen lassen. Die beiden haben da unten im Gefängnis ihre Füße im Stock, ihre Rücken brannten, die Wunden, die man ihnen geschlagen hatte, bereiteten große Schmerzen. Die haben nicht gefleht, Herr, hol uns raus hier. In den 28 Kapiteln der Apostelgeschichte wird in über 20 Kapiteln von Leid und Verfolgung geredet. Und an keiner Stelle finde ich, dass die Verfolgten und Leidtragenden gerufen haben, Herr, jetzt ist es genug, hol uns raus hier. Ich lese aber, dass Petrus und Johannes beispielsweise sich freuten, für den Namen des Herrn geschlagen zu werden. Warum? Sie sagten sich, das gehört mit zu unserem Gottesdienst. Ihr Leben hatte da einen Sinn gefunden. Sie hatten sich bekehrt. Ich will das formulieren, wie das Paulus formuliert in 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10. Da sagt er, ihr habt euch von den Götzen bekehrt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Und den Herrn Jesus Christus aus den Himmeln zu erwarten, den Gott auferweckt hat, der uns auch vom kommenden Zorn erretten wird. Angst oder auch sonstige Dinge sind keine Motive für eine Bekehrung. Das kann vielleicht ein Anstoß sein für eine Bekehrung, aber kein Motiv. Wer aus Angst anfängt zu rufen, in den Namen des Herrn Jesu anzurufen, der sollte schleunigst hinzufügen, Herr, und ich will dir vertrauen. Ich will dir mein ganzes Leben ausliefern, dass es dir gehört. Dir will ich dienen, Herr. Gelobe dem Herrn Jesus doch einmal die Treue. Und dann denkst du wieder, und dann muss ich all das andere lassen. Ja, ist das andere denn sinnvoll, was du meinst, was du lassen müsstest? Für die allermeisten Menschen ist das ein Ablegen eines unwahrscheinlichen Ballastes. Es ist nicht ein Lassen müssen, sondern es ist ein Abladen dürfen. Buße, Umsinnung, es gibt nur eine Möglichkeit, zu einem sinnerfüllten Leben zu kommen, und das ist Umsinnung. Dass deine Sinne sich einmal auf das Göttliche richten. Was dient ihm? Dem lebendigen Gott. Dass du darauf ausgerichtet bist. Und da wirst du bald merken, und was ist mit meiner Schuld? Was ist mit meinem Verlorensein? Was ist mit meiner Sünde? Und dann kommt die Frage, was muss ich tun, um errettet zu werden? Was muss ich tun, um errettet zu werden? Der Mann stand vor der Frage, sein Leben wegzuwerfen. Jetzt zeigt sich seine Umsinnung. Er legt sein Schwert oder steckt sein Schwert in die Scheide. Er steckt es weg. Er schöpft Hoffnung. Er sieht einen Ausweg. Er springt hinein ins Gefängnis und führt die Männer heraus und stellt ihnen die Frage seines Lebens, die Frage, die ihn schon lange und die dich schon lange beschäftigt. Die Frage, was muss ich tun, um errettet zu werden? Die Frage brennt auf seiner Seele, die brennt auf deiner Seele. Wirklich, sie hat mit dem Sinn des Lebens zu tun. Ein Leben, von dem du dir sagen musst, es ist verloren in alle Ewigkeit. Was hat das für einen Sinn? Das ist tatsächlich nicht wert, gelebt zu werden. Ein Leben nach dem Muster, wie es schon Jesaja schreibt, er sagt einmal, lasst uns essen und trinken und fröhlich sein, denn morgen sind wir tot. Das kann es und das ist es auch nicht. Das kann es nicht sein. Dieser Lobgesang oder, und das gehört mit zu einem sinnerfüllten Leben, ich nenne es heute einmal Dank, Dankbarkeit, war bei Paulus und Silas da. Lobgesang, ihr Gottesdienst beinhaltete Lobgesang. Damit verherrlichten sie Gott und Gott lässt sie gleich darauf den Weg der Rettung sehen. Merken wir etwas? Aber die gleiche Situation war für diesen Gefängnisdirektor. Ich werf mein Leben weg. Lag das tatsächlich daran, dass dieser Mann so auf das Irdische bezogen lebte, nach seiner Lust lebte, dem Prinzip der Lust und der Gier, sein Herz bis dahin für die Errettung verstockt hatte? Er lebte in der Finsternis, darum fordert er Licht. Er fordert Licht, heißt es. Er springt hinein. Worauf hatte er eigentlich diesen Selbstmordgedanken aufgebaut? Es heißt, er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Er baut auf seine Meinung auf.
Wie viel Gültigkeit hat für dich deine Meinung? Sie ist unmöglich für dich, das Evangelium. Eine frohe Botschaft, du sagst, meine Meinung gilt. Und du setzt sie in deiner Familie durch. Du setzt sie in deiner Bekanntschaft durch. Du versuchst sie in einem etwas größeren Kreis der Gemeinde durchzusetzen. Deine Meinung. Und du musst feststellen, es ist sinnlos. Es gilt nicht, meine Meinung durchzusetzen. Die Antwort, die dieser Mann bekommt, lautet, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Damit war für diesen Mann alles gesagt. Er hätte an dieser Stelle bestenfalls noch eine Frage stellen können. Woher kommt der Glaube? Aber damit war alles gesagt. Und er hatte mit diesem Begriff Glaube nicht die Schwierigkeit, wie wir sie haben. Wenn wir sagen, ich glaube, heute Abend gibt's Regen, dann ist das ja kein Glaube. Dann ist das vielleicht ein Wunschdenken. Aber kein Glaube, wie die Bibel es meint. Damit hatte dieser Mann keine Schwierigkeit. Der wusste, Glaube ist ein Treuegelöbnis. Glauben heißt, meinen Willen unter den Willen dieses Herrn stellen. Glauben heißt, ich nehme das, was der Herr Jesus Christus für mich am Kreuz getan hat, in Anspruch, nämlich, dass er gestorben ist, stellvertretend für mich gestorben ist. Das nehme ich in Anspruch, Glauben. Glauben heißt, ich identifiziere mich mit dieser Person, Jesus Christus. Ich mache mich eins, wie es in 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt, mit der Wahrheit, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Wille Gottes. Dass du zur Erkenntnis der Wahrheit kommst, das ist nur ein Schritt im Glauben. Glauben heißt aber auch, diesem Herrn gehorchen auf Gedeih und Verderb. Glauben heißt, sich zu diesem Herrn zu bekennen, in guten wie in schweren Tagen. Und Glauben heißt, diesem Herrn nachzufolgen, ihm zu dienen. Jetzt müsstest du dir die Frage vorlegen lassen, glaubst du dem Herrn Jesus? Es ist erstaunlich, das heißt hervorzuheben, dass Paulus und Silas nicht sagen, glaube an Jesus. Sie sagen, glaube an den Herrn Jesus. Warum wohl? Mit welcher Ehrfurcht oder wie ehrfurchtslos sprichst du von dem Sohne Gottes? Ich höre das oft, dass da Menschen sagen, ich glaube auch an Jesus. Wird der Geist Gottes eine solche Formulierung hervorbringen? Wird er nicht sagen, wenn wirklich Leben in dir ist, denn das ist das, was hier die Antwort Gottes in dieser Antwort, die Paulus und Silas geben, drinsteckt. Glaube an den Herrn Jesus, das ist das, was du und was ich kann. Was du kannst, was ich kann. Das ist das, was dieser Gefängnisdirektor konnte. Da ging es nicht um Summen von Geld. Da ging es nicht um irgendeine religiöse Handlung oder ein Sakrament. Gar nicht. Da ging es um das schlichte und einfache Glaube an den Herrn Jesus. Lass den Herrn Jesus Herr deines Lebens sein und du wirst errettet werden. Errettung, ich wiederhole, was ich schon oft gesagt habe hier, Errettung ist immer Sache Gottes. Du wirst errettet werden, das will sagen, Gott wird sich zu diesem deinem Glauben bekennen. Darauf kannst du tatsächlich nicht nur Häuser, da kannst du sogar Hochhäuser drauf bauen, auf diese Aussage. Gott bekennt sich zu deinem Glauben. Er errettet dich. Erretten heißt so viel wie, er spricht dich gerecht. Und dieses Bewusstsein, gerecht gesprochen zu sein, ist auch Frieden im Herzen zu haben. Das Wissen,
Ich bin aufgrund meines Glaubens an den Herrn Jesus Christus, meinen Bürgen, von der höchsten Gerichtsinstanz, nämlich Gott, gerecht gesprochen, gerechtfertigt aus Glauben. Nun wirst du sagen, ich kann nicht glauben. Glauben, ich sagte es gestern Abend am Schluss, ist eine Sache fürs Leben. Glauben ist abhängig von der Gnade Gottes. Und die Gnade Gottes wird dir heute hier in dieser Stunde zuteil. Denn aus Gnaden seid ihr errettet mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Ihr seid das Werk Gottes oder die Schöpfung Gottes, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir darin wandeln sollen. So lesen wir es in Epheser 2, 8 bis 10. Eine der schönsten Stellen im Neuen Testament überhaupt. Glaube an den Herrn Jesus. Glaubst du ihm? Da wirst du merken, ich muss meine Sinne auf diesen Herrn lenken. Ich muss umsinnen. Ich muss zur Buße kommen. Das ist ein Prozess, der sich in deinem Herzen abspielt, dieser Prozess der Buße. Und der Glaube, er kommt nicht vom Fernsehen gucken. Er fällt dir auch nicht so einfach in den Schoß. Du kannst ihn auch nicht pflücken, wie man Blumen pflückt. Du kannst ihn auch nicht kaufen, wie man Brötchen kauft. Der Glaube kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung aus dem Worte Gottes. Darum reden Paulus und Silas im Hause dieses Mannes, in seiner Familie, das Wort des Herrn zu ihm und allen, die in seinem Hause waren. Das waren Leute in seinem Hause, wie man das auch am Ende des 34. Verses liest, die von ihrem Alter und von ihrem Auffassungsvermögen auch glauben konnten. Ein Baby beispielsweise kann nicht glauben. Da wirst du vielleicht sagen, aber ist es denn verloren, wenn es stirbt? Niemand geht verloren, weil er in Sünden geboren ist und weil er gesündigt hat. Du gehst verloren, ewig verloren, wenn du nicht dem Herrn Jesus Christus glaubst. Das habe ich schon verschiedentlich belegt. Ich erinnere an Johannes 3, Vers 19. Ich erinnere an die Aussage, die der Herr Jesus macht in Johannes 15, 22. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, dann hätten sie keine Sünde. Dann könnten wir ihm nicht glauben, wenn er nicht gekommen wäre. Dann wäre der Gegenstand des Glaubens nicht da. Aber so ist er gekommen. Und so hat er geredet. Und so redet er zu dir. Und zeig dir, wie sündig du bist, wie verloren du bist. Und zeig dir, es gibt nur einen Ausweg, dem Herrn Jesus Christus zu glauben. Dem Heiland der Welt. Heiland heißt ja so viel wie dem Retter der Welt. Da ist Errettung. Sie reden das Wort des Herrn zu ihm, damit er glauben konnte. Sie informieren ihn, würden wir vielleicht etwas modern ausgedrückt sagen. Sie predigen ihm und allen, die in seinem Hause sind. Und der Mann nimmt das an. Der Mann kann aufgrund dieser Predigt glauben. Das ist ganz sicherlich, wie wir es in dem 1. Timotheusbrief lesen, ein besonderes Geheimnis. Wie Gott das Herz von dein Herz öffnet und du glauben kannst, wenn du nur willst. Willst du glauben? Weißt du, dein Ich steht dir da immer noch am meisten im Wege. Und dann kommen die Zweifel. Du siehst deine Selbstverwirklichung und deine Selbstdarstellung dahin. Die ist dahin, tatsächlich. Die war auch bei diesem Mann augenblicklich dahin. Und weil er sich selbst nicht mehr verwirklicht sah, wollte er sich töten. Er sagt, es hat keinen Wert mehr. Und dann wird ihm gezeigt, du, es gibt einen Ausweg für dich. Es gibt auch für dich heute Abend einen Ausweg aus der Sinnlosigkeit deines Lebens. Und das ist dieser Glaube an den Herrn Jesus. Übereigne ihm dein Leben.
gelobe ihm die Treue und tritt in seinen Dienst.
Und zu diesem Dienst gehört es, dass du den Namen des Herrn lobst und verherrlichst. Dank. Und das macht dieser Kerkermeister. Er tritt in den Dienst des Herrn. Sein Hochmut, genau wie dein Hochmut, war gebrochen. Was gehört zu diesem Dienst neben der Dankbarkeit? Wer vorhin diesen Vers in dem 20. Kapitel, ich habe den bewusst nicht weitergelesen, wenn weitergelesen hat, der hat das herausgefunden, dem Herrn dienend mit aller Demut. Ganz genau. Mit aller Demut. Ist das eine angenehme Sache, Demut? Und da merken wir, die Gesinnung des Fleisches ist dagegen. Die hat Hochmut und darum Feindschaft gegen Gott. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Schreibt Petrus in 1. Petrus 5. Demut. Und jetzt sehen wir diesen Mann demütig. Er beginnt seinen Gottesdienst damit, dass er diesen beiden Männern die Striemen abwäscht. Können wir uns vorstellen, dass er das schon 2 Stunden oder 3 Stunden vorher getan hätte? Unmöglich. Der hätte noch draufgeschlagen. Jetzt lindert er ihnen den Schmerz. Gottesdienst, das große und weite Feld des Wohltuens. Wie viel Brachland gibt es da? Könnte es sein, dass du heute gerufen bist in diesen Dienst, um dieses Brachland auf dem Gebiet des Wohltuens, der Wohltätigkeit an deinem Nächsten neu aufzubrechen, einen Neubruch zu schaffen, dass Gott dich zu seinem Diener macht, auf der einen Seite zu einem, der errettet ist, der Sohn ist, der Erbrechte hat? Das ist die Stellung, in die man hineinversetzt wird. Errettung ist ein Versetzungsakt, nicht aufgrund einer Leistung, wie das in der Schule ist, sondern aufgrund der Gnade Gottes, versetzt aus der Stellung eines Sünders in die Stellung eines Gerechten. Und dann? Weil gerecht gemacht, Täter der Gerechtigkeit. Dieser Mann wird Täter der Gerechtigkeit. Er tut das Werk, das Gott zuvor für ihn bereitet hat. Er wäscht ihm die Striemen ab. Das Zweite, er wird getauft. Damit tritt er mit seinem Bekenntnis das, was in seinem Herzen und mit all denen, die in seinem Hause glaubten. Das ist eine Sache, die man nur an wirklich Glaubenden vollziehen kann. Und das ist kein Sakrament. Bitte achten wir darauf. Keine Handlung, die Heil vermittelt. Sakrament ist ja eine heilbringende Handlung. Wer wäre da unter uns, der eine Handlung vollziehen könnte, die Rettung vermittelt? Überlegen wir, welcher Mensch kann das? Eine ganz gefährliche Irrlehre ist das. Dieser Mann und Taufe ist immer ein Bekenntnis. Er legt ein Zeugnis ab vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, aber vor allen Dingen auch vor diesem, seinem neu gerade von ihm gewählten Dienstherrn. Seine Bekehrung, und Bekehrung ist ja immer Dienstherrenwechsel, hatte dies zum Inhalt. Jesus Christus, der Herr, ist mein Dienstherr. Und zu dem bekenne ich mich jetzt. Und was bekennt er? Er wird untergetaucht, das heißt, gestorben. Mit Christo gestorben. Das alte Ich, die alte Gesinnung, beerdigt. Und er kommt hervor, und ich sage es jetzt, wie es Paulus im Galaterbrief sagt, ihr habt Christum angezogen, oder nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. So bezeugt er das. Indem er herauskommt aus dem Wasser, bezeugt er, ich habe dieses Leben erweckt zu einem göttlichen Leben von Gott empfangen. Eine wirkungsvolle Sache war das. Und ich kann mir denken, dass der Feind Satan, der diesen Mann bis dahin beherrscht hat, der seine Gesinnung verblendet hat, wie er deine Gesinnung verblendet hat und immer noch verblendet, ihm jetzt dieser Lichtstrahl des Evangeliums aufgegangen ist und er einen Stellungswechsel vollziehen konnte.
in seinem Innern. Seine Gesinnung wurde erneuert durch Umsinnung zu einer erneuerten Gesinnung. Römer 12, Vers 2 oder auch die eingangs verlesene Stelle aus Epheser 4, 24. Eine erneuerte Gesinnung. Die ist darauf ausgerichtet, Kolosser 3, sinnet auf das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes und nicht auf das, was auf der Erde ist. Da ist die Antwort. Ein Gotteskind, einer, der errettet ist, du, sinnt auf das, was droben ist.